SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Heute ist der 9. Mai, Europatag. Und zwar ein ganz besonderer in diesem Jahr. Es ist nämlich schon 75 Jahre her, dass Robert Schumann seine Rede gehalten hat und damit, ja, man kann sagen, die Europäische Union aus der Taufe gehoben hat. Und zu diesem besonderen Tag gibt es natürlich eine Menge Feierlichkeiten, auch für die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Unter anderem ist sie nach Chazelle in Lothringen gereist und Sabine Wachs war für uns mit dabei.
Die Europahymne in zwei Sprachen am Grab von Robert Schumann im lothringischen Ziechazell. Die Steinplatte in der Kapelle zieren große Kränze zum Gedenken an den Gründungsvater der Europäischen Union. Ein Gedenken in schwierigen Zeiten. Und das nicht nur wegen der angespannten Weltlage außerhalb der Europäischen Union. Es werden wieder neue Mauern aufgebaut. Es gibt wieder Grenzen, ein Aufleben des Protektionismus und der Hassreden, ein neuer Extremismus. Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen mit dem Geist von 1950. Nicht in blindem Aktionismus, sondern mit einem starken Willen und mit gemeinsamen Handlungen. Patrick Weiten, Gastgeber der Feierlichkeiten und Präsident des Departement Moselle, steht im Garten der Maison Robert Schumann. Er spricht diese Mahnung vor der Europastele. Unter den Ehrengästen sind auch Jugendliche, Schüler und junge Menschen, die in Lothringen ihren europäischen Freiwilligendienst leisten. Sie werden mit dem Europa leben müssen, das die aktuelle Politik ihnen hinterlässt. Mit gemischten Gefühlen schaut die 20-jährige Julia Maas in die Zukunft.
Ich hoffe, dass Europa zusammensteht, dass wir unsere Stärke wiederfinden, um uns zu behaupten gegen China, Russland, vielleicht auch die USA. Dass wir zusammenhalten und aufhören, uns zu zanken.
Frieden durch die Kontrolle von Kriegsgütern. Im Kern war das die kühne Vision von Robert Schumann, nur 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde sie Wirklichkeit, bis heute. Nur, wie geht es weiter? Die EU steckt tief in der Krise. Deshalb bleibe nur der Schritt nach vorne, erklärt Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in ihrer Rede.
Ich finde, unser Auftrag ist es tatsächlich, eine historische Weiterentwicklung vorzunehmen. Eine europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien und Wasserstoff. Und jetzt geht es, glaube ich, auch darum, den Menschen in unserer Region zu sagen, dass das nicht eine Vision von irgendwelchen Politikern ist, sondern dass es die beste Zukunftsversicherung für sie in dieser Region ist, für weiterhin Wachstum und Wohlstand.
Es brauche Haltung, Handlung, Moral, aber auch Pragmatismus, sagt Rehlinger, wohl wissend, dass letzterer vor allem durch die wirtschaftlichen Probleme im Saarland und in Lothringen drängender ist als Feierstunden. Nichtsdestotrotz darf die Symbolik des heutigen Tages nicht unterschätzt werden. Denn Europa, das macht Gastgeber Patrick Weiten noch einmal deutlich, hängt auch vom Willen ab.
Vive l'Europe, non pas comme un rêve lointain.
Es lebe Europa, denn es ist mehr als ein frommer Wunsch. Es ist eine gemeinsame Hoffnung und unsere gemeinsame Zukunft.
Vive l'Europe!
Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? Also mich persönlich zieht es immer seltener dorthin, weil ich nicht die x-te Superheldenverfilmung oder die 10. Fortsetzung von irgendeinem Animationsfilm sehen will. Also ist ja meine persönliche Meinung. Zum Glück gibt es da noch eine Reihe Programmkinos hier bei uns im Saarland, wie das Kino 8,5. Wer schon mal da war, der weiß, das hat seinen ganz eigenen Charme in Saarbrücken. Heute feiert es seinen 35. Geburtstag und SR3-Reporter Patrick Wirmer war deswegen für uns dort.
Alles begann im 8,5 mit Fellinis gleichnamigen Film. Und auch zum 35. gibt es ein Wiedersehen mit diesem Film über die Krise eines Künstlers.
Also es ist ein Film, der zumindest in meinen Augen nicht so sehr gealtert ist wie viele andere leider. Aber er hat schon Probleme, was jetzt junge Zuschauer vielleicht betrifft, weil die sagen ja schon schwarz-weiß. Nein, danke.
Sagt Ingrid Kraus, die zu den Gründungsmitgliedern gehört. Nostalgie und Zukunft, das 8,5 befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1990 immer auf diesem Grat. Entstanden in einer Zeit einer Kinokrise, als der Videorekorder in die deutschen Wohnzimmer einzog. Später kamen DVD und Streaming hinzu.
Und trotzdem, die Leute wollen, weil der Ort ist das Spezielle, diese Blackbox,
sagt Waldemar Spalek, seit 1995 dabei. Das Kino ist in einem linken Kontext gegründet worden. Öffentliche Gesellschafts- und Kulturkritik gehörte in den frühen 1990ern zum guten Ton, etwa auch als die Carlsberg-Brauerei verstärkt und gezielt im Kulturbereich werben wollte. Das Problem damals, die Werbekampagne »Das Bier für den Mann im Mann« galt auch in den Augen des 8,5 als sexistisch. Dass
die gesamte Werbung vom gesamten Konzept hier so angelegt ist, dass jede einzelne Anzeige für uns menschenverachtend ist. Solche Anzeigen können wir halt generell nicht abdrucken.
Das Kino als Debattenort auch heute noch. Und trotzdem waren es andere Zeiten.
Das war so eine Offenheit, auch in der Gesellschaft. Man konnte sich eine Zukunft vorstellen, habe ich jetzt fast gesagt, was ja im Moment eher alles sehr deprimierend ist.
Dabei ist nicht alles immer nur schwierig. Die Finanzierung des Kinos ist gesichert, nachdem es 2014 sogar kurz vor dem Ausstand. Stadt und Land zahlen das Gros der Betriebskosten. Hinzu kommen immer mehr Kooperationen. Und auch die Besucherzahlen sind stabil. Seit Jahren kommen etwa 12.000 Menschen in das kleine Kino. Auch wieder viele Junge.
Das Publikum hält sich vage, wenn nicht sogar mehr junge Leute, weil die sagen, wir können den Film und uns stört das nicht, dass wir ihn schon gesehen haben auf Streaming oder so. Wir wollen endlich diese Erlebnis im Kino mit dem Wirkung des Leinwands und dem Dolby Surround Ton erleben.
Klassiker laufen immer noch gut, aber auch Horror und Splatter bei den Spätvorführungen oder unabhängige Filmperlen. Dass es mindestens noch weitere 35 Jahre werden, da sind Spalek und Kraus optimistisch. Kino erfüllt nämlich grundlegende Bedürfnisse.
Diese Bedürfnis, dann danach irgendwas trinken und sich über den Film zu unterhalten oder zu streiten und so. Und das, glaube ich, das kannst du nicht, wenn du das alleine guckst oder in irgendeiner Garage mit Kiste Bier. Das geht auch nicht.
Das stimmt. Das Kino 8,5 in Saarbrücken feiert 35. Geburtstag. Trotz Netflix und Co. ist das Nischenkino immer noch beliebt. Nur eine Sache würde ich mir dort wünschen für die Zukunft, und zwar Popcorn. Junge Amerikanerinnen und Amerikaner in saarländischen Wohnzimmern. Das klingt erstmal ungewöhnlich, gehört aber längst zu einem erfolgreichen Austauschprogramm. Auch in diesem Sommer sucht das Karl-Duisberg-Zentrum in Saarbrücken wieder Gastfamilien für US-Stipendiaten, die nicht nur Deutsch lernen, sondern auch Land und Leute kennenlernen wollen. In politisch bewegten Zeiten wie jetzt gerade wird der persönliche Kontakt dabei umso wichtiger und wertvoller. Jesko Peppler-Günther berichtet für uns.
Ja, hier in Deutschland, ich spiele für Friedrichsthal, aber in den USA, ich bin ein großer Fan für meinen Heimstaat, Louisville, Kentucky, das ist die National Women's Soccer League.
Lauren Leong spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Seit Oktober wohnt sie bei ihrer Gastfamilie in Saarbrücken und erlebt die Stadt hautnah.
In Saarbrücken speziell sind alle sehr freundlich und nett. Manche sind die nettesten Menschen, die ich je getroffen habe. Außerdem habe ich gelernt, dass man eine Konversation mit drei Wörtern hier haben kann.
Genau, Axel und Stimmt.
Lauren ist über das parlamentarische Patenschaftsprogramm des Bundestags nach Deutschland gekommen. Das Karl-Duisberg-Zentrum in Saarbrücken organisiert den Austausch bereits seit Jahren. Auch diesmal werden wieder Gastgeber gesucht. Einfach ist das in diesem Jahr nicht.
Wir haben einen ganz guten Pool, nur entweder zieht dann die Oma ein oder das Haus wird umgebaut oder man ist in den Schulferien nicht vor Ort, sodass wir doch immer unseren Pool nochmal anpassen müssen. Und für dieses Jahr werden noch 6 Familien gesucht, wobei wir hier zum einen von der klassischen Familienkonstellation sprechen, aber auch von Alleinerziehenden, von Patchwork-Familien, von Regenbogenfamilien, aber auch von berufstätigen WGs zum Beispiel. Alles ist möglich.
Interessierte Gastgeber können sich online anmelden. Die einzige Voraussetzung: ein freies Zimmer und Frühstück. Als Dankeschön gibt es eine Aufwandsentschädigung. Und obwohl die politische Großwetterlage zwischen Deutschland und den USA angespannt ist, lassen sich viele davon nicht abschrecken.
Bei den neuen Gastfamilien, die wir auch schon gefunden haben für dieses Jahr, war eher positiv, dass man das Ganze dieses Jahr noch mehr unterstützen muss als im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Einfach um den Menschen zu zeigen, es ist nicht überall so wie in den USA und wir unterstützen euch als junge Menschen, wenn ihr für ein Jahr was anderes sehen möchte.
Nicole Knox und Thomas Augst öffnen seit Jahren ihr Zuhause für den Austausch. Für sie gilt, Politik ist das eine, der persönliche Kontakt das andere.
Wir haben halt zu einigen immer noch einen echt engen Kontakt. Und wie wir vor 3 Jahren zum Beispiel zu Besuch drüben waren, ja, da konnten wir schon mal 3 besuchen und es war einfach großartig. Ja. Und man hat auch das Gefühl gehabt, die können dann auch wieder was zurückgeben. Also die haben bei uns die Zeit sehr genossen und waren dann so froh, dass wir dort waren. Und da konnten sie uns mal betreuen und ihr Zuhause zeigen. Und das war halt echt richtig wertvoll.
Ohne das freie Zimmer wären solche Erinnerungen nie entstanden. Schön, dass ihr alle da seid, steht im Gästebuch der Familie. Und angefangen hat alles mit dem Austausch in Saarbrücken.
Gastfamilien für Austauschstudenten oder vor allem Stipendiaten aus den USA gesucht. Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich doch einfach beim Karl-Duisberg-Zentrum in Saarbrücken. Ging es Ihnen gestern Abend auch so? Ab dem Zeitpunkt, an dem weißer Rauch zu sehen war bzw. gemeldet wurde, habe ich am Fernseher geklebt. Wie ein Schwamm wollte ich alles wissen, was da gerade passiert und was man über den neuen Papst weiß. Dabei bin ich nicht mal katholisch. Trotzdem, Leo XIV., der neue Papst, war und ist das Gesprächsthema auch unter den Saarländern und Saarländerinnen, die SR3-Reporter Christoph Borgans heute zufällig vors Mikro gelaufen sind.
Da kam ja die Sondersendung im ersten Programm. Das habe ich natürlich verfolgt, bis der neue Papst auf der Terrasse aus dem Balkon stand. Ich war sehr gerührt und mitgenommen und überrascht halt.
Und was erhoffen Sie sich jetzt vom neuen Papst?
Dass er das fortführt, was sein Vorgänger begonnen hat. Die Menschlichkeit und der Friedenswille, das würde mir gut tun, wenn das so wäre.
Momentan habe ich das noch nicht verfolgt, aber ich wollte mich da heute noch reinlesen. Das ist ja auch eine Führungsposition. Das ist schon was Wichtiges, wo viel Entscheidung auch getroffen wird. Und irgendwer muss da ja auch das Wort angeben.
Und gibt es etwas, was Sie sich wünschen würden vom neuen Papst?
Ein bisschen mehr Offenheit und auch Gleichberechtigung.
Dass Frauen auch Priester werden können zum Beispiel?
Natürlich, unter anderem auch. Aber auch, dass es gleichgeschlechtliche Ehen auch, weil die Welt ist im Umschwung und darauf müssen wir uns auch anpassen.
Dass da vielleicht die Kommunikation zwischen Politik und Kirche auch nochmal besser wird.
Er sollte zuerst mal die Kirche in die Ruhephase wiederbringen, weil in der letzten Zeit waren wir in der Kirche so extremische Leute, konservative Leute.
Es ist ja auch ein junger Papst im Verhältnis gesehen.
Was wären denn so Sachen, die er verändern könnte?
Mit Priestern, dass die auch heiraten dürfen, wie es in der evangelischen Kirche auch ist.
Ganz schön progressiv, die Saarländer und Saarländerinnen. Stimmen zum frisch gewählten Papst. Leo XIV. Waren das. Menschen aus dem Wasser retten, das ist die Aufgabe der DLRG. Aber auch der beste Rettungsschwimmer, der gerät an seine Grenzen, zum Beispiel bei Stürmen oder bei Hochwasser, wie letztes Jahr zum Beispiel an Pfingsten. Und in solchen heiklen Situationen muss man reagieren können. Und dafür gibt es jetzt eine neue Ausrüstung. Wir haben SR3-Reporter Christoph Borgans an die Saar bei Merzig geschickt. Da hat Innenminister Joost, also der saarländische Innenminister der DLRG, diese Ausrüstung übergeben. Und Christoph war dabei. Was ist denn das für eine Ausrüstung, Christoph?
Ja, es geht um die Ausrüstung für die sogenannten Strömungsretter, also Rettungsschwimmer der DLRG, die dann zum Einsatz kommen, wenn es besonders knifflig wird. Und zu dieser Ausrüstung, man hört es vielleicht im Hintergrund, gehört zuallererst ein Boot, ein Schlauch mit besonders festem Rumpf, das sehr robust gebaut ist, aber auch sehr wendig mit einem starken Motor. Es zieht hier schon seine Kreise. Damit soll der Minister nämlich gleich eine Probefahrt machen, damit er sieht, wie schnell und wendig diese Boote auch sind, die er angeschafft hat. Und damit kommt man dann eben an Stellen, an die man sonst so nicht hinkommen würde und kann dort auch Rettungsschwimmer absichern. Aber wichtig sind auch die gelb-roten Trockenanzüge, die ich mir hier vorne von den DLRG-Rettern habe zeigen lassen.
Bei besonders kaltem Wetter sehr sinnvoll, aber auch zum Beispiel, wenn halt einfach aufgrund von Überschwemmung das Wasser nicht so super sauber ist, ist das eigentlich so Mittel der Wahl. Ne? Ansonsten geht jeder Strömungsretter immer nur mit Helm und einer speziellen Prallschutzweste ins Wasser, die genügend Auftrieb bietet, damit er nicht einfach untergeht, aber so flexibel ist, dass man vom Prinzip dort noch aktiv Schwimmbewegungen machen kann. Also man hängt da nicht so drin wie so ein hilfloses Michelin-Männchen, sondern da gehört also ein bisschen sportlich Fitness dazu, da im Zweifelsfall beim Schwimmen richtig Gas zu geben.
Also eine besonders ausgetüftelte Schwimmweste ist das im Endeffekt?
Genau, kommt aus dem Kanusport und ist dann für die Notwendigkeiten der Wasserrettung halt weiterentwickelt worden.
Und auch das andere sind alles Ausrüstungsgegenstände, die sehr durchdacht sind. Ein Wurf sagt zum Beispiel, das ist eine Art Mini-Rettungsring, wie so ein Hundespielzeug quasi mit einer langen Leine, das man werfen kann, aber halt so kompakt, dass man es noch am Körper tragen kann als Rettungsschwimmer. Karabiner sind dabei, Sanitätsausrüstung und alles in so grauen Plastikkisten verpackt auf einem 750 Kilogramm Anhänger. Das heißt ein Anhänger, den jeder mit einem normalen Führerschein auch fahren kann, damit das hier gut eingesetzt werden kann. Aber zur Ausrüstung gehört natürlich auch die Ausbildung, die ist natürlich auch sehr intensiv?
Also zum Beispiel, indem man auch mal die Erfahrung macht, im Rhein zu schwimmen oder sowas in der Richtung, also wo man Demut vor Wasser lernt. Das ist ein wesentlicher Ausbildungsinhalt, aber wo es auch darum geht, wie wende ich die persönliche Schutzausrüstung an, wie kann ich mich zum Beispiel auch an eine unbewegsame Einsatzstelle abseilen. Das sind so wesentliche Ausbildungen.
Ja, Demut vor Wasserlernen ist ein gutes Stichwort, denn die Anschaffung hat natürlich begonnen nach der Ahrtal-Katastrophe. Nicht zu früh, aber auch noch rechtzeitig, denn die ersten von diesen Containern waren beim Pfingsthochwasser schon im Einsatz. Und jetzt sind die letzten drei Landkreise Saarpfalz, St. Wendel und Merzig-Wadern übergeben worden. Und jetzt hat jeder Landkreis im Saarland so ein Ausrüstungspaket, um die Strömungsretter bei einem Hochwasser loszuschicken, damit sie ihren Job machen können.
Vielen Dank, Christoph. Die Strömungsretter hier im Saarland haben eine neue, verbesserte Ausrüstung bekommen. Wir haben gehört, was alles dazugehört.